Ich habe das Gefühl, es hat irgendwo geklappt. Das Gefühl, es hat irgendwie eine Verbindung gegeben zwischen Himmel und dir oder zwischen Jesus und dir in der Anbetung. Das Gefühl, da ist irgendetwas passiert. Weil das ist so ein wichtiger Teil von unserem Glauben. Ich meine, wir kennen die Intimität aus einer Ehebeziehung raus, aus Freundschaften raus. Und wir wissen, das gehört einfach zu jeder Beziehung dazu, Gefühl. Oder das Zugehörigkeitsgefühl oder das Zusammengehören, dass das etwas ganz Wichtiges ist, oder? Und manchmal ist es so, dass der Glaube einfach so in unserem Kopf stattfindet. Das ist auch okay. Kopf ist auch, hat Gott auch geschaffen. Vernunft, der Verstand und so. Aber dass er uns wirklich ganzheitlich immer wieder begegnen will. Und denke, so eine Anbetungszeit, wie wir sie jetzt haben, das ist eine von vielen, vielen Möglichkeiten, um einfach dem Jesus zu begegnen. Am letzten Sonntag habe ich gesagt, ich möchte heute darüber reden, oder der Titel so von Gott enttäuscht. Ist das überhaupt erlaubt, oder? Das ist der Predigtitel. Von Gott enttäuscht, ist das überhaupt erlaubt? Können wir das überhaupt zulassen? Oder ist das nicht schon richtig übel, wenn wir mal von Gott enttäuscht sind? Darf das theologisch auch überhaupt nicht stattfinden? Ich möchte das einpacken. Das Thema einpacken. Ich starte mit einer kurzen Sequenz aus einem Video. Das Video, das ist aufgenommen worden an einer Konferenz im März in Winterthur, wo der Randy Clark geredet hat. Ein paar von uns sind, glaube ich, auch dort gewesen. Randy Clark ist eine maßgebende Person in der ganzen charismatischen Bewegung und so. Und mal schauen, wo man das findet.
Ich war beim Arzt, es hat besser, es ist wieder gekommen, immer wieder schlechter geworden. Das ist eigentlich nie gut geworden. Ich habe gestern Abend in der Konferenz spontane Heilung erfahren, an meinem Tennisellbogen. Der ist plötzlich warm geworden, es hat geführt und geküsselt und plötzlich ist der Schmerz weg gewesen. Da hat Jesus Christus hat eingegriffen und hat mich geheilt.
Ich habe vor 3 Jahren beim Bucken einen riesen Knall im Knie gehört und vor kurzem ist herausgekommen, dass das ein Riss im Knorpel ist. Ich habe seitdem immer sehr Schmerzen beim Laufen, beim Aufstehen, bei allem. Und gestern bei dem Wort der Erkenntnis hat eine vorne gesagt, sie hätte das Kribbeln im rechten Knie und genau in dem Moment hat es bei mir auch angefangen zu kribbeln. Es ist wie eingeschlafen und dann ist es nach einer Zeit wie aufgewacht und ab dann hat es nicht mehr wehgetan. Ich war völlig überwältigt gewesen und habe mega Freude gehabt und es ist auch seitdem nicht mehr zurückgekommen.
Als ich hier war, hat jemand ein Wort von Erkenntnis gehabt, es sei jemand da, der ein Problem mit der Blase hat. Und das habe ich gewusst, das bin ich, weil ich beim letzten Kaiserschnitt von meinen 4 Kindern musste ich eine schwere Operation durchführen mit der Blase. Und seitdem war es einfach nicht mehr gut gewesen. Und dann, als ich das Wort gehört habe, dass jemand eben mit dieser Blase ein Problem hat, habe ich sofort eine Wärme gespürt in meinem Bauch, wo ich wusste, da ist Gott, der mich heilen will. Und ich habe es für mich Anspruch genommen und auch seither war es eigentlich besser gewesen. Ich kann seitdem grosse Mengen trinken und es geht mir sehr gut.
Schon in den letzten Jahren habe ich mich daran gewöhnt, wirklich für Kranke zu beten und schon verschiedenste Resultate gehabt. Aber für mich ist einfach Randy ein grosses, unglaublich grosses Vorbild, wie er einfach das gesucht hat, den Durchbruch gesucht hat und auch überkommen hat.
My confidence is not in me, but in his word, his call.
Mein Vertrauen ist nicht in mir, sondern in seinem Wort, in seinem Ruf.
Und es ist mir darum gegangen, den Leuten die Hände aufzulegen und dass man das kann empfangen kann, was auch geredet worden ist. Das ist eine Freude. Ich habe eine Freude gespürt. Ich habe auch gespürt, es ist eine Kraft da. Und ich habe gespürt, ich habe jetzt an dieser Zeit wirklich etwas empfangen. Ich kann es noch nicht so in Wort fassen, bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Aber heute, als ich bei gelaufen habe, ich gemerkt, ich habe etwas habe ich empfangen, was in dieser Zeit auch das Thema war.
Ringing, stop.
Ich befehle dem Pfeifen in den Ohren aufzuhören.
In Jesus' name.
Im Namen von Jesus.
In Jesus' name.
Tinnitus ist ein extrem lästiges, sehr hohes Pfeifen im Ohr, wo störend ist, immer dann, wenn man sich konzentrieren muss oder wenn man Ruhe braucht. Und seit einem Konzert vor 7 Jahren habe ich ihn immer gehabt. Dauernd. Jedes Mal, wenn aufgerufen wurde, hat jemand ein Wort von der Erkenntnis gehabt für jemanden mit Tinnitus. Am ersten Mal bin ich gebeten für mich und auf der linken Seite war der Tinnitus sofort geheilt gewesen. Auf der rechten Seite war aber unverändert gewesen, dort ich stark gehabt. Am zweiten Mal bin ich wieder gegangen, keine Veränderung. Am dritten Mal, also das war gestern Abend, wieder das Gleiche, ich bin gebeten für mich, keine Veränderung. Nochmal betet, keine Veränderung, nochmal betet, immer noch keine Veränderung. Und dann bin ich nach der Veranstaltung nach Hause gegangen. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin, ist ein Tinnitus weg gewesen. Bin ich geheilt gewesen. Ja, ich hatte 7 Jahre lang gehabt, dauernd. Und jetzt habe ich es nicht mehr. Es ist erst ein paar Stunden, dass ich es nicht mehr habe. Ich weiß nicht sagen, wie es sich auswirkt. Aber es ist sicher eine ganz grossartige Sache.
Mir hat das gestört als Kind. Wenn man mit nassen Füßen rausgestanden ist, ja andere Fußabdrücke als andere Kinder. Ich habe das ein bisschen blöd gefunden. Am Heiligsalas von Mr. Clark ist Claudia von der Bühne angestanden und hat gesagt, sie hat den Eindruck, Gott will jemand heilen, der so Zechen hat, die so sind. Und auf einmal, als ich gemerkt habe, dass das mich meint mit diesen Zechen, ist in meinen Schuhen rein, sind die Zechen ganz weich geworden, ganz schnell, und sie sind flach gewesen. Und dann dachte ich mir, was ist jetzt? Das hat nicht gemeint, warum sind meine Zechen flach? Das erste Mal, wo ich mich erinnere in meinem Leben, wo die verkrampften Zechen sich elastisch weich angefühlt haben, auf einen Moment auf den anderen und flach am Boden gelegen sind. Also ich habe das erste Mal den Boden wirklich gespürt von den Zechen von unten. Ich habe schon gedacht, jetzt muss ich die grösste Schuhe kaufen, aber ist nicht so. Das ist perfekt. Und ich spüre das erste Mal meine Zechen lebendig.
Komm!
Das sind doch genau die Sachen, die wir eigentlich lieben, oder? Das sind doch die Sachen, die wir uns dann noch sehnen. Sei es für uns selber, für andere oder dabei sein, wenn Gott in Aktion ist und so. Und das ist eine Seite. Was genau zu dem ganzen Thema auch gehört, ist aber auch Enttäuschung und Zweifel. Und manchmal gibt es so Situationen, wo es gibt manchmal so aufgeladene Atmosphären von Glauben oder so. Und wenn dort manchmal jemand Enttäuschung oder Zweifel äußert, dann wird das gerade wegrationalisiert, oder? Ich glaube, da müssen wir manchmal aufpassen. Das gehört wirklich alles zusammen. Es gehört alles zusammen. Und ich habe vor ein paar Tagen, ist Tilde Neve 80 geworden. Und sie hat ja im Moment eine Gürtelrose. Und dann habe ich gedacht, ich möchte sie gerne besuchen. Dann haben wir hier einen Senioren gehabt und sagt, das ist mein Hart, das ist der Hart. Sie würde auch gerne mitkommen, ob sie mit mir fahren können. Und sie hat noch eine Frau von Degensheim, die auch gerne mitkäme. Die hat Krebs im Endstadium, kann man sagen. Die kann fast nicht mehr laufen. Und so, ja, sicher. Und dann haben wir dann die Frau geholt und das ist noch komisch, der Verarsch. Und du weißt für sie hat schwer Krebs. Und was redest du? Und sagt, ja, haben sie Krebs? Und einfach so, es gibt so Momente von der Unsicherheit. Auf jeden Fall haben wir die Tilde besucht. Und nachher im Heimfahren sagt es zu dieser Vreni, wie wäre es, wenn wir für dich beten würden? Und Esther hat mir erzählt, vorher, im Vorfeld hat sie mir erzählt, oder ich glaube, den Vreni selber noch, der Vreni, ihr Mann, ist vor ca. 2 Jahren im Mai gestorben an Krebs und im Juni, im gleichen Jahr, kommt sie die Diagnose Krebs über. Stimmt das, Esther, etwa so? Genau. Richtig übel. Richtig übel. Und dann, im Heimfahren sagt es, ja, wir könnten und wir würden noch gerne für dich beten. Und es war im Moment so ein bisschen komische Situation gewesen, so habe ich es zumindest empfunden. Es ist so in der Luft gehangen und so. Dann habe ich gedacht, okay. Und wo wir daheim nachkommen vor ihrem Haus, sagt sie zu uns, würdet ihr jetzt noch für mich beten? Und das haben wir gemacht, Esther, gell? Wir haben alles reingelegt, was wir es gerade hatten in dem Moment. Aber nachher hat sie noch gebetet. Und sie hat so bitterlich geprägt und zu Jesus gebetet. Und ich weiss jetzt, so wie sie gebetet hat, so jemand hat für mich eine Beziehung zu Jesus. Gell, du kennst sie näher. Da dachte ich, das ist wirklich eine gläubige Frau, die hat eine Beziehung zu Gott, das ist nicht nur Religion und so. Das hat mir was das Herz gebrochen. Ihr Schmerz und irgendwie das Gefühl, wow, hey, die Karin ist so gelaufen und so. Und ich bin heimgelaufen und ich war so irgendwie erschüttert und auch verrückt. Wirklich. Und dann ist etwas aufgekommen, wo ich schon mehr kann oder konfrontiert wurde damit. Wenn ich zum Beispiel an einen Christoph Hartmann denke, an Hans-Peter Vogt, den Christoph Hartmann, die meisten von euch kennen ihn. Der Christoph, der hat einmal sein Geschäft aufgegeben, um einer Berufung folgen von Gott in eine Therapiearbeit rein. Er hat vieles aufgegeben, vieles zurückgelassen, wird pensioniert und hat die Diagnose Parkinson. Der Hans-Peter Vogt, der das Besto gegründet hat, auch in Zürich alles hinter sich gelassen hat, auch finanzielle Sicherheit, alles komplett hinter sich gelassen hat. Und was das auch wirklich ein Glaubensheld ist, der ist heute etwa 70 und ziemlich dement. 81. Das ist ein kleiner Unterschied. 81 und dement. Und in mir, ich sage euch einfach so ein paar Gedanken und Gefühle, die bei mir so Situationen aufkommen. Da denke ich, Jesus, super. Das ist wirklich ganz toll. Deine Knechte, die du berufen hast, die machen so einen Abgang, oder? Was bist du für ein Arbeitgeber? Und ich habe wirklich meinen ganzen Frust und jetzt auch einen Blick auf die Vreni. Und ich dachte, ich glaube das einfach nicht. Wieso lohnt es sich für dich zu leben? Wieso lohnt es sich von dir berufen zu werden? Wieso lohnt es sich Sachen aufzugeben, wenn viele von uns nicht gleich enden wie Menschen, die dich nicht kennen? Wo ist da der Gewinn? Was soll das? Und dann gibt es genau so den Moment, wo du dir dann vielleicht überlegst, ah, eben, dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir mit Jesus so reden? Die Gefühle, die sind ja so etwas von nicht christlich und da kommt so kein Glaube zum Ausdruck. Darf ich das? Ist das koscher? Bin ich dann noch ein guter Christ, wenn ich wirklich einfach mein Herz ausschütte bei Gott und dort Sachen ausgeschüttet werden, die nicht besonders toll sind? Und ich rede jetzt nicht von einer Ruth Hess und ich rede nicht von einem Markus Scherer, den wir auch kennen. Aber vielleicht zwei Leute, die etwas Ähnliches erlebt haben, der Pfarrer Daniel Hari, der einen Heilungsdienst hat, im Speziellen auch unter Esoteriker und so. Seine Frau ist ja an Krebs gestorben. Oder? Du hast einen Heilungsdienst. Gott beruft dich für einen Heilungsdienst. Und deine Frau, deine eigene Frau, jemand aus deinem eigenen Haus stirbt. Und vielleicht noch beim Hans-Peter Vogt, er hat ja sein Leben hingegeben, zum Trögler Jesus zu bringen und sein ältester Sohn ist nachher selber in die Drogen gekommen, in Okkultismus raus, innen und so. Da kannst du sagen, hey, danke Jesus, toll, wie du das machst, oder? Der Daniel Hari, er hat gesagt, das ist wirklich ein Spannungsfeld. Er hat gesagt, es ist wirklich so, es werden nicht alle Menschen durch Wunden geheilt. Und wie gehst du mit dem um? Ich habe mal mit ihm über das geredet und ich hatte den Eindruck gehabt, er hat einen ganz guten Zugang gefunden, indem er sich wirklich an Jesus geklammert hat. Einen super guten Zugang gefunden, um mit dem umzugehen. 2014 ist in Bern der Gründer von der Schule für Heilung an Krebs gestorben. Ich denke, die Arbeit hat eine enorme Ausstrahlung in die ganze Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus. Bevor ich die Schule gemacht habe, Elisabeth, wo bist du? Elisabeth, du hast zum Beispiel die Schule gemacht, andere sind vielleicht schon gekürzt und so. Ich sage jetzt mal, eine Galionsfigur, jemand, der Gott wirklich genommen hat, mit einem enormen Einfluss und stirbt genau an dem, wo er berufen wird. Oder? Das ist wie wenn ein Feuerwehrmann im Feuer umkommt. Und gleichzeitig, auch in diesem Jahr, ist noch Pfarrer, Seelsorger und Allianzpräsident auch im Bernischen gestorben, der Michael Herrmann. Also im gleichen Jahr zwei enorm wichtige Leute, beide Krebs gestorben. Und dann haben sie einen Gottesdienst gemacht, da sind 1700 Leute gekommen und haben versucht, ehrlich mit dem umzugehen. Aber versteht ihr das? Das ist mir nachher alles durch den Kopf, nachdem ich bei dieser Vereine heimgelaufen bin. Ich dachte, Jesus, ich glaube das einfach nicht. Können wir uns überhaupt irgendwie auf dich verlassen? Manchmal habe ich das Gefühl, du sitzt im Himmel oben, schaust auf die Erde runter und denkst, oh, der ist krank. Pups, lass den Preis heilig, aber der Typ ist gesund. Vielleicht hat jemand für ihn gebetet, vielleicht auch nicht. Und dann schaust du im Himmel oben runter und da hat jemand Krebs und hunderte, wenn nicht tausende Leute beten für dich und der stirbt. Jesus, manchmal habe ich das Gefühl, du bist so willkürlich. Du bist so unberechenbar. Man kann sich nicht wirklich auf dich verlassen. Da schreien hunderte Leute zu dir, heil jemanden, und du machst es nicht. Und jemand anderer, der erwartet vielleicht nicht einmal Heilung und wird von dir überfallen. Und ist gesund. Was machst du mit so Zeug, wenn das passiert in deinem Leben? Und alle von euch, die schon älter sind oder schon länger im Glauben unterwegs sind, jedes von euch hat wahrscheinlich schon mal mit einer Situation vom Verlust oder von der Enttäuschung zu tun gehabt. Der Chris Gore, das ist jemand von der Bethel Church, schreibt in seinem Buch in über Heilung: Enttäuschungen und Verluste sind bei vielen, die über natürliche Heilung lehren, kein beliebtes Thema. Ich lese das noch eigentlich. Er selber hat ganz einen starken Heilungsdienst. Wer von euch die Bücher schon gelesen hat, das ist wirklich Apostelgeschichte. Das putzt die gerade weg. Er sagt, Enttäuschung und Verlust sind bei vielen, die genau über übernatürliche Heilung lehren, kein beliebtes Thema. Und du merkst, die grosse Herausforderung ist wirklich, wie gehst du mit dem um? Wie gehst du mit dem um, wenn nicht das passiert, was Gott verheißen hat? Wie gehst du mit dem um, wenn du aussen vorgelassen wirst? Und er gesagt, es ist, und nachher hat er weiter gesagt, es ist aber total gefährlich, das Thema zu ignorieren. Und er nimmt das auch in seinem Studienbuch und in seinem normalen Buch auch auf. Er hat dort eigene Kapitel, wo er wirklich auf das eingeht, und ich finde, auf eine enorm gute Art. Also, die Frage ist, dürfen wir überhaupt von Gott enttäuscht sein? Lädt unser Verständnis von Glauben und Theologie das überhaupt zu? Oder tun wir das mit irgendwelchen Bibelfers gerade wegrationalisieren und machen dann eigentlich nichts anderes, wie einen Deckel auf etwas drauf tun, das eigentlich muss behandelt werden? Darf ich Gott anklagen? Vielleicht daraus, die einen von euch kennen den Habakuk. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, das ist doch alles Habakuk. Gut, da braucht man, glaube ich, heute nicht mehr unbedingt. Der Habakuk, das ist einer von den sogenannten kleinen Propheten, und zwar einfach, weil er nur wenig Seiten hat. Das heisst nicht, dass er ein kleiner Prophet war oder so. Aber von der Bibel her, das ist einer von den kleinen Propheten. Die grosse ist ja Jeremia, Jesaja und so. Er ist einer, der das auch so gewagt hat, Gott anzuklagen. Er sagt ganz am Anfang von seinem Brief hin oder so, sagt er, Herr, so lang rufe ich zu dir um Hilfe und ich schreie mich heiser. Und er hat geschrien, Gewalt regiert. Und du greifst nicht ein. Warum lässt du dermassen Unrecht zu? Warum schaust du untätig zu, wie Menschen geschunden werden? Ich kann anschauen, wo ich will. Überall herrscht Gewalt, Unterdrückung, Feindschaft und Streit. Und weil du Gott nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Wow. Oder vielleicht noch aus dem Psalm 10 raus, ein paar Vers. Psalm 10 oder so an, sagt der Psalmist, Herr, warum bist du so weit weg? Du hast doch Nähe verheißen. Und vielleicht hat er alle Bibelverse auswendig gelernt aus dem Alten Testament, wo genau das verheißt, dass er ein Gott von der Nähe ist. Warum bist du so weit weg, Herr? Warum versteckst du dich vor uns? Wir sind von Elend völlig am Ende. Schamlose Schurken stellen den Armen an, fühlen sie heimtückische Fallen und so weiter. Warum bist du so weit weg? Psalmen, wir finden noch mehr Psalmen, wo das sehr gut zum Ausdruck kommt. Und das ist mal einer der ersten wichtigen Punkte, wo sich jedes von uns immer wieder fragen muss. Habe ich also eine Art von Theologie, die das zulässt? Wo Glauben zulässt, Zweifel und Enttäuschung, wo das Platz hat. Das heisst nicht, dass es bleiben muss, aber es muss Platz haben. Sonst werden wir religiös. Was passiert, wenn ich mit Enttäuschung und Zweifel nicht richtig umgehe? Es ist völlig klar, das gehört zum Leben auch als Christ. Wenn du das einmal bejahen kannst, dann würde ich dir wirklich gratulieren. Das Nächste ist, was passiert, wenn das in deinem Leben innen auftaucht? Enttäuscht von Gott, Zweifel an seiner Liebe. Wenn man das nicht richtig behandelt, dann gibt es so eine schwerende Wunde. Wenn man das nicht richtig behandelt, ist es wie wenn eine Glaubenswurzel langsam abstirbt. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich so einen kleinen Baum umgetan. Und du hast gesagt, und nachher mit den Wurzeln und so. Und ich habe gedacht, es ist so, so sind wir auch verwurzelt. Das heisst, wir sollen tief verwurzelt sein in der Liebe von Gott und tief verwurzelt in seinem Wort. Und wenn wir Enttäuschung erlauben, zu bleiben, wenn die quasi ein Wohnrecht bekommen, so wie Untermieter in deinem Leben rein, dann passiert es, dass eine von diesen Wurzeln, die ein Baum hat, einfach abstirbt. Und du kommst nicht mehr genug Saft über, für das, was du brauchst. Oder vielleicht ist es ähnlich, wie wenn man Gift ausleert oder Öl oder Benzin und das ins Grundwasser gelangt. Oder? Wenn wir Enttäuschung und Zweifel nicht wirklich aus Glauben aus und in der Beziehung zu Jesus angehen, wird das Grundwasser von unserem Glauben vergiftet. Und das passiert nicht einfach so schnell, zack. Oder? Sondern das sind, oft sind das so einfach schleichende Prozesse. Und du merkst irgendwie, dass in deinem Glaubenslebensbaum gewisse Äste langsam dürr werden. Blätter abfallen. Gut, jetzt noch andere, die sind noch gut und so. Aber du merkst, hey, irgendwie fehlt da einfach Saft. Wo wir uns ein Haus gekauft haben in Degesheim, dann wir können wir nachschauen, ob es auf unserem Areal Altlasten hat. Könnte ja sein, dass dort einmal eine Chemiefabrik gestanden ist oder eine Deponie für Abfall oder so. Oder du kannst auf einem Kataster schauen, ob dein Grundstück nicht vergiftet ist. Und das ist etwas, wo wir auch uns einfach darauf achten, sagen, hey, ja, gibt es so Sachen, die mein Grundwasser vergiftet, wo mein Grundstück vergiftet, wo Wurzeln absterben lassen? Und wenn ja, wie geht man mit dem um? Es gibt so eine Redewendung, die kommt aus dem Jüdischen, wir müssen Tacheles reden. Wir müssen auch mit Gott Tacheles reden. Das heisst, Tacheles, das ist wieder so übersetzt, das heißt, wir tun ganz offen und freimütig unsere Meinung äußern. Offen und freimütig vor Gott stehen und sagen, Jesus, das verstehe ich nicht. Es geht überhaupt nicht darum, meinem Gott abzusagen, aber sagen, da verstehe ich dich nicht und ich erlebe dich so und so und glaub mir. Gott ist der Letzte, mit dem es Problem hat. Gott hat kein Problem mit dem. Sondern er möchte uns dort wie die Hand bieten und uns zeigen, was er über das denkt. Also ich denke, ein erster Schritt ist, dass wir Tacheles reden, dass wir alle religiösen Filter ablegen, die wir manchmal in unseren Gebet hineinschieben, um das, was wir wirklich auf dem Herzen sind und was uns wirklich plagt, irgendwie können religiös zum Schreiben, dass es gleich noch ein bisschen fromm tönt. Die Filter, die müssen wir wirklich killen. Etwas anderes ist, dass wir wirklich klagen und anklagen. Und Gott anklagen, denkst du, ui. Hey, es gibt, glaube ich, sogar Bibelverse, sagen, man sollte das nicht. Der Habakuk hat es gleich gemacht. Und es ist kein Feuer vom Himmel gefallen. Der Psalmist hat das auch gemacht. Dass man eigentlich sagt, Herr, ich verstand dich einfach nicht. Warum machst du das? Dass man das wirklich auch zulassen. Und dass man Sachen versuchen, die Worte zu fassen, die nur noch im Bauch stattfinden. So die Gefühlsebene hinein. Dass wir eine Sprache finden für unsere Enttäuschung. Für mich hätte das auch geheißen, Herr, irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte dich überhaupt nicht auf dich verlassen. Du tust willkürlich vom Himmel oben runter, schaffst du mal ein bisschen heilig und einmal nicht. Und was mit deinen Knechten, die sich berufen haben, das Leben hingehen, super, wenn die so ein Ende haben, warum soll ich dir bis zum Schluss nachfolgen? Also unser Schmerz und die Wut und auch die Trauer, Das muss wie Wort, da müssen Wort daraus werden. Du musst versuchen, das in Wort zu kleiden und deinem Gott wirklich zu sagen und das Herz auszuschütten. Es gibt im Psalm so ein Wort, das heisst, ihr lieben Leute, schüttet euer Herz aus von Gott. Das heisst, nicht nimm den Kübel von deinem Herz und du so ein bisschen rauströpfeln. Und so ein bisschen ja und dann noch ein bisschen und so. Nein, du nimmst den Kübel und machst wusch. Und dann liegt der ganze Saft irgendwo am Boden oder vor den Füßen von Jesus. Oder? Das ist das Herz ausschütten und alles andere ist noch so ein bisschen vor sich eintröpfeln. Und ein weiterer Punkt ist, dass man alle frommen Argumente, dass man denen widerstehen, allen Argumenten, wo jegliche Art von Enttäuschung und Zweifel gerade im Keim wird versticken, im Sinn von, das darf gar nicht vorkommen. Denen musst du einen Tritt geben. Oder im Sinne, ich muss positiv denken. Ich habe dann gewusst, nachdem ich das so ein bisschen erlebt habe, den Besuch bei der Vreni und so, habe ich gemerkt, ich muss mich unbedingt um das kümmern. Das geht nicht. Das ist gewurmt und gärt und köchelt, auf kleiner Flamme zu fahren. Ich habe gemerkt, ich brauche die Zeit, wo ich quasi in das stille Kämmerchen gehe und Jesus das wirklich erzähle. Ich sage, Jesus, so kommst du mir im Moment vor. Und ich habe mein Herz ausgeschüttet. Weißt du, was interessant ist? Die Umstände sind immer noch die gleichen. Über dem, wo ich traurig war und mich aufgeregt habe und angeklagt habe, sind immer noch die gleichen. Aber ich bin eigentlich gleich wie überrascht gewesen. Gott hat jetzt auch nicht in dieser Art plötzlich dort hineingeredet und mich rausgeredet. Aber nachdem ich das Herz ausgeschüttet habe, ist so wie mein Seelenspiegel. Das Wasser hat sich wie beruhigt. Das habe ich ganz spannend gefunden. Ich würde sagen, Gott hat mich beruhigt, obwohl sich die Umstände nicht geändert haben. Und das ist das, was ich überzeugt bin, dass Gott auf jeden Fall tun möchte. Er möchte überall dort, wo unser Leben Wellengang hat und wir zu ihm gehen, er möchte das Wasser ruhig machen, er möchte unser Herz beruhigen, er möchte unsere Seele glätten, auch wenn sich die Situation nicht ändert. Oder vielleicht ändern sie sich auch. Kurz etwas zu der Theologie von der Vineyard. Das Thema, das Spannungsfeld, das auch der Hari gesagt hat, hey, wir müssen mit dem Leben, mit dem Unfertigen, wir müssen lernen mit dem Leben. Wir freuen uns aber brutal über jedes Zeugnis, das Gott wirklich schenkt. Die Vineyard-Bewegung hat so einen Spruch gehabt. Sie redet von der Spannung von schon und noch nicht. Also die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, dass die Leute geheilt werden? Und da meine ich jetzt nicht nur körperliche Heilung. Oft reduzieren wir das in unseren Sessions, die wir haben, ganz stark aufs Körperliche. Er will auch Herzen heilen. Verstehst du? Gebrochene Herzen, enttäuschte Herzen. Vineyard sagt, wie gehen wir mit dieser Spannung um, dass es im Lukas inne heisst, dass Jesus zusammen mit Pharisäern und so, und Jesus sagt, in dem, was ich Jesus tue, könnt ihr sehen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Sie ist nahe herbeigekommen. Das ist das schon. Es ist schon. Das Reich Gottes ist näher gekommen. Es ist näher herbeigekommen. Es wird aufgebaut durch dich und durch mich, überall dort, wo wir uns von Jesus brauchen. Bauen wir an dem Reich von Gott. Das ist das eine. Und wir beten auch für Vollendung. Im Vater unser beten wir, Vater, dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also, es hat nicht nur angefangen, sondern wir sind von Jesus herausgefordert, für das zu beten, das zu leben. Sagen, dein Reich soll kommen. Und gleichzeitig ist es noch nicht vollendet. Vollendung steht aus. Offenbarung 21, 1. Vers. Das ist die Sache mit dem neuen Himmel und neuen Erden und neues Jerusalem und Brut geschmückt und überhaupt und Stimme vom Thron und Gott wohnt bei den Menschen und sie werden sein Volk sein und Gott wird bei ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Das ist die Vollendung. Und das gehört so zur Theologie der Vineyard-Bewegung. Wir sind uns völlig bewusst, wir haben Anteil als Gläubige an der zukünftigen Kraft, oder nein, wir haben Anteil an der Kraft vom zukünftigen Zeitalter. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und das heisst, das ist nur eine Anzahlung. Heiliger Geist, so wie du erlebst, das ist nur eine Anzahlung. Heiliger Geist in der Andi Clark erlebt, nur eine Anzahlung. Heiliger Geist in der Heidi Baker, das ist nur eine Anzahlung. Und eine Anzahlung ist immer der kleine Teil vom Ganzen, gell? Das sind wir uns schon bewusst. Das heisst, der grosse Brocken, der steht noch aus. Und das ist genau das Spannungsfeld, wo wir drin erleben. Und ich habe gemerkt, als ich das erste Mal von der Vineyard gehört habe, hat mich mit dem kann ich etwas anfangen. Die ganzen Zweifel, warum hält er nur die einen, warum die anderen nicht. Es hat angefangen, es ist nahe und es wird vollendet. Und die Vollendung, die steht einfach noch aus. Und so leben wir in dieser Spannung von schon und doch noch nicht ganz. Ich zeige euch noch ein paar Statements aus dem Anlass damals in Bern, der Allianzgottesdienst mit diesen 1700 Leuten. Der dort predigt hat, der hat ein paar gute Sachen auf den Punkt gebracht. Das eine, wie ich persönlich mit Enttäuschung und Zweifel umgehe, das ist eins. Aber es gibt auch eine Ebene, und ich denke, die Punkte näher bringt. Da geht es auch ein bisschen darum, wie geht man vielleicht als Gemeinde oder Bewegung mit dem um. Was ist, wenn Gott nicht heilt? Es sind Anregungen fürs Gespräch. Und ich habe im Fall ein paar Ausdrücke, wenn du das mal im Hauskreis oder in deiner Familie oder für dich selber willst nachschauen. Es lohnt sich wirklich. Lohnt sich wirklich, über das nachzudenken. Er hat gesagt, ich würde dem rechten, konservativen Lager von der Gemeinde sagen und euch auch ermahnen, dass ihr jetzt einfach aufgrund von dem Tod, von dem Bernhard, von diesen zwei Todesfällen in Bern, dass ihr jetzt nicht einfach Zeichen, Wunder und Heilung abschreibt. Das wäre für den konservativen Flügel, wo jede Kirche hat, auch mir. Das ist wie der Politik, oder? SVP hat einen linken Flügel und einen rechten Flügel. Das haben wir auch, oder? Wir haben einen charismatischen rechten Flügel und einen weniger charismatischen linken Flügel. Hey, das ist einfach das Leben. Mit dem müssen wir genauso umgehen können. Er sagt, eben den Konservativen würde ich sagen, schneide das nicht alles ab. Es bleibt bestehen, auch wenn es du nicht erlebst. Und interessant damit, dass er sagt, hey, das ist heute nicht mehr charismatisch, sondern gut, sondern allgemein gut vom Lieb Christi. Ein zweiter Punkt, hat er gesagt, wir sind und bleiben Lernende. Also Fragen sind erlaubt. Ich habe das auch schon erlebt, dass man einmal vielleicht eine kritische Frage stellt und man hat dann das Gefühl, wenn jemand eine kritische Frage stellt, dass gerade der Glaube abgesagt wird. Dass man das immer gerade richtig stellen muss. Ja, aber weisst du, und der fährst du. Nein, hey, lasst das Zeug einfach zu. Er sagt, wir müssen lernen, dass wir einfach unterwegs sind und Lernende. Es ist erlaubt, geistliche Überzeugungen zu hinterfragen. Und es ist wichtig, dass wir einen Weg als Weggemeinschaft gehen. Einheit ist nicht einfach Nettigkeit. Einheit lebt von Mut, Schwieriges anzusprechen, Schwieriges zuzulassen, aber noch nicht im Schwierigen innen zu verhangen. Oder? Ein weiterer Punkt war, wir sind mit unserem Scheitern und unserer Sterblichkeit versöhnt. Für das steht kein Freitag und Ostern. Das ist ein heisser Satz. Christen müssen nicht immer fröhlich sein und auch nicht immer gesund. Dürfen sie fröhlich sein? In jedem Fall. Sie dürfen Fehler machen, scheitern. Sie werden krank und sterben. Und ganz unten sagt er, schliesslich sterben wir nicht, weil wir krank sind. Wir werden krank, weil wir sterblich sind. Und nach wie vor als Bürger vom Himmel in einer gefallenen Schöpfung leben. Und das Vollkommene einfach noch aussteht. Und wie ich auch gesagt, obwohl wir das wissen, das Spannungsfeld wissen, das tut uns nicht ausbremsen. Das theologische Denken, das tut uns nicht einfach beruhigen und träge machen. Sondern wir werden nach wie vor versuchen, alles zu tun, was Jesus auch gemacht hat. Wir dürfen nicht an unseren Glauben glauben. Und auch nicht an unsere Gebete. Wir glauben an Jesus. Gell? An Jesus, der Gebete hört. Und manchmal auch nicht. Wir glauben an Gott und nicht an Heilig. Und wir sind auch, wenn wir scheitern und mit unserer Sterblichkeit versöhnt. Okay, da habe ich zweimal das Gleiche drin. Gut. Ich möchte zum Schluss einfach nochmal von dem Video nochmal so ein paar Sequenzen schauen. Ich möchte das wie einbetten, weil einfach alles dazugehört. Auch wenn wir manchmal enttäuscht sind und Zweifel haben, es soll nie dazu führen, dass unser Glaube langsam abstirbt. Und darum brauchen wir beides. Wir brauchen eine unbändige Hoffnung. Und wir brauchen eine tiefgründige Ehrlichkeit zu all dem, was ist und läuft und eben auch nicht läuft. Und das sind die beiden Beine, auf denen wollen wir uns doch bewegen. Wenn ich nach dem letzten Zeugnis gerne nicht mache, und es ist toll, es kommen jetzt, glaube ich, 2-3 Zeugnisse, wo es wirklich so um innere Heilung geht, also jetzt nicht nur um Körper und so. Der Gottesdienst würde ich gerne aufhören mit einer Ministry-Zeit, dass wir wirklich einerseits anbieten, wenn du Heilung brauchst, ob das dein Herz ist oder dein Körper, dass man einfach halt nach wie vor füreinander betet. Aber auch wenn du vielleicht ein gebrochenes Herz hast oder merkst, hey, da ist wirklich eine Enttäuschung rum, die ist zwar nicht mehr so präsent, aber sie ist so in meine Grundmauern vom Glauben hineingesickert und treibt dort ihr Unwesen, dass du das Jesus kannst bringen. Mir hat auch schon mal jemand gesagt, ja, dass im Gottesdienst für jemanden beten ist, das nicht einfach eine Schnellbleiche, wir sagen nicht nur dich, wir sagen nur dich schnell und so. Braucht es manchmal nicht auch viel mehr? Ich sage, ja, manchmal. Manchmal schon. Aber wir erwarten alles. Wir erwarten, dass Gott in so Situationen jemanden berührt. Manchmal braucht es aber auch mehr. Manchmal braucht es vielleicht, und gerade wenn wir bei der Enttäuschung bleiben, dass du vielleicht mit dem mal in stille Kämmerli gehst, wo Jesus gesagt hat, der Vater sieht dort rein. Und mal schaust, hast du überhaupt einen Kübel, was hat sie drinnen, und schüttest das aus. Und manchmal reicht auch das nicht. Manchmal brauchst du wirklich Glaubensgeschwister, die einfach so, wo dir Hilfe sein können. Und manchmal brauchst du sogar noch ein bisschen etwas mehr. Zum Beispiel jemand, der in einem Gebiet eine gewisse Erfahrung hat. Aber wir tun nicht das eine gegen das andere ausschliessen. Wir machen alles. Und schlussendlich geht es darum, dass wir immer wieder freigesetzt werden. Schnell schauen, wenn ich da hier will.
Obwohl ich christlich aufgewachsen bin, bin ich mit 16 so ein bisschen Drogen gekommen, so, und Alkohol. Ich habe ziemlich viele Sachen konsumiert, wäre vor rund ein bisschen mehr als 2,5 Jahren auch fast gestorben an dem. Für die Impartation-Zeit mit dem Randy ist Gottes Kraft mega über mich gekommen. Es hat angefangen mit einem Kribbeln, es ging irgendwie stärker geworden. Ich bin auf die Knie und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich soll abliegen. Und der ist hier richtig stark gekommen. Und es war so eine Power, wirklich wie ein Strom, ich kann es nicht erklären. Und es war Lachen, es war Schreien. Und ich habe noch nie so etwas erlebt, wirklich. Auf der einen Seite habe ich mich sicher gefühlt, weil ich ja wirklich irgendwie gewusst, es ist Gott. Auf der anderen Seite ist eine mega Ehrfurcht über mich gekommen. Es ist wirklich mega... Man kann es nicht in Wort fassen. Ja, und es ist wie ein seelischer Schmerz, der weg ist.
Als ich einen Mann gefragt habe, ob er für mich beten würde, dann hat er einfach gebetet zu Jesus in einer Minute. Und dann habe ich wie so einen Film gesehen von mir, so eine Sequenz aus meiner Kindheit, ein paar Jahre, und habe gemerkt, jetzt ist wie Gott mit seiner Hand durch jetzt die Kindheit durchgegangen. Seine Hand ist durch meine Kindheit durchgegangen. Ich bin in Situationen versetzt worden, die ich als Kind erlebt habe. Ich habe die gesehen, ganz real. Ich war bei diesen Situationen und habe gemerkt, der Schmerz, wie mir das eingegangen hat, das hat mich sehr eng gemacht, wie sich das gelöst hat und wie heilig reingekommen ist. Mit dem Resultat, nach 1-2 Stunden, ich weiß nicht mehr genau, wie lange das gegangen ist, bin ich wieder bewusst worden, da gewesen, und ich habe mich viel freier, viel freudiger gefühlt, viel entspannter. Und habe gemerkt, die grosse Bitterkeit, die ich hatte in meinem Leben, ist einfach weg gewesen. Ich habe viel größere Freiheit nachgespielt. Ja. In der Bewegung, in den Möglichkeiten, ja. Sich frei bewegen zu können.
Ja.
Seine Beispiele, was er erlebt hat,
aus der positiven Seite, aber auch dort, wo eine Frustration hatte oder wo es nicht so gekommen ist, wie er sich gedacht hat. Aber einfach nicht aufzugeben, ist für mich irgendwo eine von diesen ganz grossen Leidenschaften geworden.
Nach dem Gebet, gestern Abend, hatte ich weiterhin noch Schmerzen gehabt, bei denen an Platz. Und bei dem Lied «Würdig ist das Lamm Gottes» habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich auf die Knie. Da konnte ich nie können. Und wenn, dann unter grossen Schmerzen. Ich habe Arthrose in dem Knie, seit ich 16 bin, also über 40 Jahre. Und ich bin auf den Knie gewesen, und es ist ein Strom durch mich durchgegangen, ein warmer Strom. Ich habe Gottes Gegenwart gespürt und ich habe keinen Schmerz mehr gehabt. Ohne Schmerz konnte ich knüllen. Und ich will einfach Gott danken dafür.
Beeindruckend hat mich mega so auch seine Ehrlichkeit. Und die Zeugnisse, die er erzählt, also die Sachen, die er erlebt hat im Leben, die haben mich sehr ermutigt. Und seine Anfänge, wie er manche Sachen auch nicht gewusst hat oder noch gelernt hat, das hat mich sehr ermutigt auf meinem Weg.
Ich habe dann eine halbe Stunde lang während dem Teaching immer meinen Arm bewegt, so hoch und runter. Und habe gesagt, Schmerz, ich will dich nicht mehr. Ich habe den Schmerz seit 4 Jahren. Und ich bin heim mit Schmerzen. Und heute Morgen, am Samstagmorgen, während dem Teaching, bemerke ich plötzlich, dass ich keinen Schmerz mehr habe. Und ich bin 100% schmerzfrei an dem Arm. Halleluja. Kein Schmerz mehr.
Ja. Ich möchte auch bei dieser Gelegenheit fragen, wer ist da und du merkst irgendwie, wie soll ich das sagen? Oft in so Anlässen, wie wir es da gerade gesehen haben, ist es, dass der Heilige Geist zu Einzelnen von da reden und du merkst, hey, jetzt geht es wirklich um mich, jetzt möchte Gott wie an mir etwas tun, man fühlt sich berührt und so.